gerade ihre Pläne für eine Olympia-Bewerbung vor. An der Präsentation im Olympiastadion nehmen unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner und Ministerpräsident Woidke teil. Das Olympiastadion soll demnach auch der wichtigste Austragungsort der Sommerspiele werden. Wettkämpfe in anderen Sportarten wie Rudern oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Im Gespräch für eine Bewerbung sind die Jahre 2036, 2040 und 2044. Die Grünen sind gegen das Vorhaben. Sie zweifeln an einer seriösen Finanzierung und daran, dass die Bevölkerung von den Investitionen profitiert. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie wurde bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt. Ihr Vorgänger Hermann Parzinger wurde nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Peter Klinke, RBB 24.
Parzingers Nachfolgerin Marion Ackermann tritt ihr Amt am kommenden Sonntag an. Sie war bisher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Die Stiftung ist mit mehr als 2100 Mitarbeitern Deutschlands größte Kultureinrichtung. Zu ihr gehören auch die staatlichen Museen zu Berlin.
In Düsseldorf ist der Prozess um den Messerangriff von Solingen gestartet. Zum Auftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die am Vormittag verlesen wurde. Er sei bereit, das Urteil entgegenzunehmen. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet damit, dass die Wirtschaft weiter schrumpft. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% zurückgeht. RBB 24 Inforadio-Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Ein Viertel der deutschen Firmen schätzt ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Das ist die pessimistischste Einschätzung seit der Corona-Pandemie. Nur eine Minderheit macht gut Geschäfte oder erwartet, dass es bald wieder bergauf geht. Eine leichte Erholung gibt es in der Industrie und im Baugewerbe. Die geht vermutlich auf das Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Insgesamt plant aber knapp jeder dritte Betrieb, weniger zu investieren. Und wenn die Firmen Geld ausgeben, dann vor allem für Ersatzausrüstung oder um zu rationalisieren. Warum ist die Wirtschaft so pessimistisch? Die Mehrheit gibt die Schuld der Politik.
In Brandenburg haben Land und Kommunen ihren Haushaltsstreit offenbar beigelegt. Wie das Finanzministerium mitgeteilt hat, werden geplante Einschnitte teilweise zurückgenommen. Das Land hatte bei den Beratungen zum Landeshaushalt drastische Einsparungen angekündigt. Dabei ging es unter anderem um die Rückzahlung von Wohngeldleistungen. Vertreter der kommunalen Spitzenverbände drohten deshalb mit Klagen. Finanzminister Krumbach spricht jetzt von einem fairen Kompromiss. Beide Seiten hätten sich aufeinander zubewegt. Details der Einigung wollen SPD und BSW am Nachmittag bekannt geben. In Großbritannien ist nach wie vor unklar, warum gestern Abend in Liverpool ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Es werde noch untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte, hieß es von den Ermittlern. Ein terroristisches Motiv wird zurzeit ausgeschlossen. Von den 47 Verletzten sind 4 in Lebensgefahr, wie der Bürgermeister von Liverpool der BBC gesagt hat. Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger.
Wie durch ein Wunder kam niemand zu Tode, als der Autofahrer am Rande der Meisterschaftsfeier des FC Liverpool durch eine Menschenmenge raste. Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag neben Sonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land auch dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Pankow 19 und in Steglitz 21 Grad, in Neuruppin 18 und in Senftenberg 22 Grad. Nachts wechseln bewölkt und zeitweise Regen, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen viele Wolken und verbreitet Schauer, teils auch Gewitter bis 20 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Kai Lührs Kaiser.
Heute zum 100. Geburtstag des Liedersängers Dietrich Fischer-Dieskau.
Es glänzt der Mond nieder, ich sollte doch wieder zu meinem Liebchen, wie mag es ihr gehen? Ach weh, sie verzaget und klaget und klaget, dass sie mich nimmer im Leben wird sehen. Es ging der Mond unter, ich eilte doch munter und eilte, dass keiner mein Liebchen entführt. Ihr Täubchen, oh Girt, ihr Lüftchen, oh Schwirt, dass keiner mein Liebchen entführt.
Der Gang zum Liebchen, das erste der 7 Lieder Opus 48 von Johannes Brahms, Text von Josef Wenzig, Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton im Berlin des Jahres 1957, begleitet von Karl Engel. Und damit hereinspaziert zur Dienstagsausgabe von Meine Musik mit Kai-Lius Kaiser am Mikrofon, heute mit einer Sonderausgabe über den Liedersänger Dietrich Fischer-Dieskau. Dessen 100. Geburtstag wäre morgen, am 28. Mai. Aus diesem Grunde haben sich etliche Autoren dieser Meine Musikstrecke verabredet, und zwar zu Dietrich Fischer-Dieskau Schwerpunkten. Gestern bei Bernhard Schrammeck war der Oratoriensänger Fischer-Dieskau schon vorgekommen. Morgen, Mittwoch, widmet sich Matthias Keter dem Opernsänger Fischer-Dieskau. Auf mich am heutigen Dienstag ist der Liedersänger Fischer-Dieskau entfallen, sozusagen. Also jener Bereich, der heute sehr verkürzend als der Kernbereich, ja sogar als das maßgebliche Herzstück von Fischer-Dieskaus Künsten überhaupt angesehen wird. Dabei ist es, das ist gerade die Pointe bei diesem Sänger, ganz eindeutig zu kurz gedacht, Fischer-Dieskau auf seine Verdienste als Liedersänger zu reduzieren, obwohl er zweifellos Entscheidendes, ja Epochales auf diesem Gebiet geleistet hat. Genau dies geschieht aber im Jahr seines 100. Geburtstages viel und gern. Zum Beispiel auch darin, dass die wichtigen Schallplattenfirmen, bei denen Fischer-Dieskau unter Vertrag war, zwar die Liederbestände noch einmal gesammelt und neu wieder auf den Markt geschmissen haben, die Opernsachen aber nicht. Dafür hat es wahrscheinlich wirtschaftlich nicht mehr gereicht. Das verzerrt aber das Bild. Um hier gleich mit der Tür ins Fischer-Dieskau-Haus zu fallen, wäre dieser Sänger nicht ein durchaus machtvoller, mit einer vokalen Pranke ausgestatteter Opernsänger gewesen, so hätte er im Bereich des Liedes nicht für die Furore sorgen können, für die er sorgte. Ein schönes Paradox zu Anfang. Opernsänger scheitern im Liedgesang ja oftmals daran, dass sie zu groß singen. Also deswegen, weil sie auch im Lied ihre Opernherkunft nicht verleugnen können und von der Opernstimme her singen und davon nicht runterkommen. Der, sagen wir mal einfach, größte Liedersänger von allen, Dietrich Fischer-Dieskau, sang durchaus mit einer Opernstimme, und ein Problem war es für ihn überhaupt nicht. Er war eben doch, was man so einen genialen Sänger nennt.
Tragen hinaus.
dazu sagen? In diesem Winter, in diesem Saus, nie hätt ich gelassen die Kinder in uns. Ich fürchtete, sie erkranken, das sind nur eitre Gedanken. In diesem Gras, nie hätt ich gelassen die Kinder hinaus. Ich sorgte, sie stürmen morgen. Das ist nun nicht zu besorgen.
Dietrich Fischer-Dieskau, 1955 mit dem letzten der Kindertotenlieder von Gustav Mahler, In diesem Wetter, in diesem Braus, Berliner Philharmoniker unter Rudolf Kempe. Und es ist ganz klar, Fischer-Dieskau singt dieses Lied nicht nur mit einer astreinen, völlig unreduzierten Opernpower, nein, mehr noch, er könnte es überhaupt nicht so kraftvoll und zugleich sensitiv drosselnd zum Besten geben, hätte er nicht jene vokalen Kraftreserven und die Möglichkeit besessen, aufzudrehen, so wie er es von der Oper her kannte und von dort aus mitbrachte. Bislang hier bei uns zwei, ich muss sagen, wundervolle Aufnahmen, bei denen man nur demütig staunen kann, was dieser Mann mit seiner Stimme anstellte und was für eine Stimme das ist. Fischer-Dieskau, an dem besonders in späteren Jahren, auch nach seinem Tod im Jahr 2012, viel herumgemäkelt wurde, war durchaus ein sogenannter Stimmbesitzer, also ein Sänger mit unerschöpflichem, reichhaltigem Material, das er durch Gestaltungskunst noch zu steigern vermochte. Das war keine kleine Stimme, nicht das, was man heute missverständlicherweise als eine genuine Liederstimme ansehen würde. Und gerade deswegen war er so gut. Dennoch ist gerade und erst mit Fischer-Dieskau der Mythos vom genuinen Liedersänger überhaupt in die Welt gekommen. Also von Sängern, die ihren Lebensunterhalt ausschließlich durch den Liedgesang bestreiten, so wie dies heute zum Beispiel noch von Fischer-Dieskaus letztem Schüler, dem Bariton Benjamin Appel, praktiziert wird und wie es auch Fischer-Dieskaus wichtigster Nachfolger Christian Gerhaher, der nicht sein Schüler war, immerhin vorzugsweise, wenn auch nicht ausschließlich, praktiziert hat. Auf ihren Meister können sich diese Nachfolger in diesem Punkt nicht berufen. Fischer-Dieskau hat immer auch Oper gesungen, zumindest so lange, wie die Stimme das hergab. Und gerade das, wir wollen es wiederholen, war das Geheimnis seiner Kunst von Beginn an.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Doch an den Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? Doch an den Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah, der Blumen im Winter sah. Ich träumte von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz wach, nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach. Nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach.
das Herz so warm. Die Augen schließ ich wieder, noch schlägt das Herz so warm. Wann grünt ihr Blätter am Fenster? Wann halt ich mein Liebchen im Arm? Wann halt ich mein Liebchen im Arm?
Frühlingstraum, die Nummer 11 aus der Winterreise von Franz Schubert, sowie Dietrich Fischer-Dieskau, das in Berlin des Jahres 1948 in der ersten von seinen rund 10 Gesamtaufnahmen der Winterreise gestaltete, Klaus Billing damals am Klavier. Und wir hören eine ungeahnt reich ausgestattete, geradezu Babyspeck angesetzt habende, süße und sogar ganz und gar satte Stimme, um den Opernkontext, den ich vorhin angedeutet habe, anekdotisch zu belegen, könnte ich hier die Episode der Bewerbung Fischer-Dieskaus an der Städtischen Oper in Berlin erzählen, so wie sie der Sänger selber auch mir gegenüber wiedergegeben hat, und zwar lachend. Das Bewerbungsgespräch in Berlin fand im selben Zeitraum statt wie die eben gehörte Aufnahme. Chef des Hauses der Städtischen Oper war damals immer noch der allgewaltige, nach dem Krieg noch immer schaltende und waltende Heinz Tietjen, der schon in der Nazi-Zeit an der Oper sozusagen durchregiert hatte. Fischer-Dieskau sang ihm natürlich für ein Opernengagement vor. Das Vorsingen verlief positiv und anschließend sagte Tietjen zu Fischer-Dieskau: "So, und jetzt gehen wir mal nach nebenan und Sie singen mir da ein Lied vor." Das Lied durfte nicht im selben Raum gesungen werden wie die Operndarbietung. Warum? Lieder galten für nicht ganz stubenrein. Die Antrittspartie, auch dies zur Illustration der Power dieses Sängers, war im November desselben Jahres dann, 1948, der Posa im Don Carlos von Verdi, auf Deutsch gesungen, sehr schwere Partie. Ich selber habe Fischer-Dieskau später noch gefragt, ob eine solche Rolle in seinem jungen Alter, er war 23 Jahre alt, nicht eigentlich Wahnsinn gewesen sei. Und Fischer-Dieskau lachte wieder, ja, und ich würde es auch niemandem raten. Ein Ausschnitt aus diesem Operndebüt werden wir später in der Sendung noch hören, unter Leitung von Ferenc Fritschei. Auch zwei kleine Ausschnitte aus dem betreffenden Interview habe ich dabei. Hier mag die Feststellung genügen. Dass diese Stimme einschlug wie sonst was, ist vor diesem Opernhintergrund nicht weiter zu verwundern. Sie hängt jedenfalls damit zusammen. Fischer-Dieskau hatte stimmlich Unerhörtes zu bieten. So einfach ist das. Die Sängerin Christa Ludwig hat den Vorgang später mir gegenüber so dargestellt, man sei, nachdem Fischer-Dieskau bekannt geworden war, zu diesem Sänger gepilgert, als gehe man zum Beten. Übrigens, auch ein heiliger Ernst kehrte mit Fischer-Dieskau in den Liedgesang erstmals ein. Dieser stellt sich bis heute nicht nur als ein Alleinstellungsmerkmal heraus, sondern vielleicht sogar als das größte Faszinosum an ihm.
Grauen Stunden, wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, hast du
Bessere Welt. entflossen. Ein süßer, heiliger Akkord von dir, den Himmel besser Zeiten mir erschlossen. Du holde Kunst, ich danke dir.
Musik, Deutsches Sein ist 547 von Schubert, Text von Franz Adolf Friedrich von Schober, Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, begleitet von Gerald Moore, im Berlin des Jahres 1957. Alles Berliner Aufnahmen bislang. Und alles Aufnahmen, die, wie ich finde, dem später Mode gewordenen Kehraus mit Fischer-Dieskau keinerlei Munition liefern. Die Aufnahmen, die wir hier gehört haben und weiterhin hören werden, sind, ehrlich gesagt, die besten, die ich kenne und geben Anlass zu Bewunderung, schlicht und ergreifend, und das darf man ruhig mal betonen. Fischer-Dieskau übrigens pflegte, etwas maliziös und leicht angefasst, darauf hinzuweisen, er sei in seiner Karriere immer schon und kontinuierlich immer wieder stark angegriffen und kritisiert worden. Die Ablehnung, die er in seinen späteren Jahren erfuhr, sei also gar nichts Neues oder Besonderes gewesen. Fischer-Dieskau, und auch deswegen erzähle ich das hier, pflegte vor sich immer auch gerne das Selbstverständnis eines Verkannten. Er hatte den Eindruck, nicht adäquat verstanden und gewürdigt worden zu sein. Dieser Eindruck, unerachtet der harschen Kritik, die manche an ihm übten, ist, glaube ich, trotzdem nicht haltbar. Fischer-Dieskau war keineswegs ein Verkannter, sondern ein hochgradig anerkannter, ja als epochal allgemein respektierter, geliebter Sänger, nicht zuletzt vom Publikum. Allerdings entwickelte er sich mehr und mehr zu einer Art kreativem Universalisten in seinem Selbstverständnis. Fischer-Dieskau, geboren am 28. Mai 1925 in Berlin, wollte irgendwann alles machen. Er schrieb Bücher, hielt Lesungen und Vorträge, er malte und wollte auf jeden Fall auch dirigieren. Besonders Letzteres wurde ihm verwehrt und das konnte er eigentlich nicht verknusen. Er war allerdings einflussreich genug, immer wieder Dirigieraufträge dennoch durchzusetzen. Die Ergebnisse bestätigen nicht, dass Fischer-Dieskau ein Dirigent gewesen wäre. Mit anderen Worten, auch dieser große Mann war vor einem gewissen Höhenflug nicht gefeit. Hier kommt, damit der Gesang nicht überhand nimmt, Fischer-Dieskau einmal als Dirigent beim Zwischenspiel aus dem dritten Aufzug der Oper »Die Liebe der Danae« von Richard Strauss, steht er am Pult der Bamberger Symphoniker.
Thank you.
auf Radio 3. Hören Sie die Sendung Meine Musik, dienstags mit Kailius Kaiser. Heute mit einer Sondersendung über den Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Zwischenspiel aus dem dritten Aufzug der Oper Die Liebe der Danae von Richard Strauss, Bamberger Symphoniker, 1990 unter Leitung von Dietrich Fischer-Dieskau. An dieser Stelle zwei, drei biografische Details in Kürze. Dietrich Fischer-Dieskau war der Sohn des Berliner Altphilologen Albert Fischer. Fischer-Dieskau begann mitten im Krieg als 16-Jähriger mit dem Singen. Nach ungefähr einem Jahr, 1942, wechselte er zu seinem eigentlichen Lehrer, Hermann Weißenborn, an die Berliner Hochschule der Künste. Hermann Weißenborn war nicht nur der Lehrer von Fischer-Dieskau gewesen, sondern schon von Josef Schmidt, ebenso von Elisabeth Höngen und später noch von Edda Moser. Schon von der Ausbildung her kam also Fischer-Dieskau keineswegs aus dem Nirvana. Sein Lehrer war bedeutend. Allerdings kam er aus dem Nirgendwann sozusagen, denn dass diese Stimme ausgerechnet mitten im Krieg zu dem wurde, was sie war, ist ja ein befremdlicher, jedenfalls staunenswerter Sachverhalt. Fischer-Dieskau kehrte bis 1956, als die Karriere längst in Schwung war, immer noch regelmäßig zu seinem Lehrer zurück, nach Möglichkeit 2 bis 3 Mal die Woche. Die eigentliche Ausbildung, für die wegen des Kriegsdienstes, zu dem der junge Fischer-Dieskau eingezogen wurde, tatsächlich nur wenige Monate zur Verfügung standen, wurde nach der sogenannten Garcia-Methode vorgenommen. Das ist alte Schule, benannt nach dem wichtigsten Gesangslehrer des 19. Jahrhunderts, Manuel Garcia, dem Bruder von Maria Malibran und Pauline Viardot. Ohne dies hier vertiefen zu können, will ich damit doch immerhin aussagen, Fischer-Dieskau, den wir oft als den Anfang des Liedgesangs im 20. Jahrhundert ansehen, war in Wirklichkeit nicht der Erste, sondern sozusagen der Letzte innerhalb einer Traditionslinie, die er freilich in sehr persönlicher, spezifischer Weise fortsetzte und auf den Liedgesang übertrug. Fischer-Dieskau selber hat niemals den Eindruck erweckt, mit etwas völlig neu angefangen zu haben. Im Gegenteil, er war stolz auf die, die er selbst bewundert hatte und die vor ihm kamen. Fischer-Dieskau bewunderte im Liedgesang vor allem zwei große Vorgänger, Hans Hotter und Peter Anders. Auch die Winterreise, aus der wir vorhin einen Ausschnitt hörten, hat er selbstverständlich schon live im Konzert erlebt gehabt zu seiner Zeit, übrigens mit Karl Schmidt-Walter. Amüsiert gab er zu Protokoll, dass Schmidt-Walter, nachdem er den Zyklus der Winterreise zu Ende gesungen habe, als Zugabe noch rasch das Largo al Factotum aus Rossinis Barbier von Sevilla nachgereicht habe. Nun, mit derlei sollte es ab Fischer-Dieskau aus und vorbei sein. Hören wir mal die beiden von Fischer-Dieskau bewunderten Vorgänger. Zunächst den Bariton Hans Hotter und danach Fischer-Dieskau mit demselben Lied. Hotter, geboren 1909, war natürlich ein Zeitgenosse, aber doch bezeichnende 16 Jahre älter. Wenn Sie den jungen Fischer-Dieskau von vorhin noch im Ohr haben, so begegnen Sie hier bei Hans Hotter im Jahr 1949 einem ganz und gar ähnlichen Tonfall.
Du brachst sie nun die kalte Rinde und rieselst froh und frei dahin. Die Lüfte wehen wieder linde und Moos und Gras Hoffen kommt in meinen Sinn.
sah sie hier ein Blümchen finde, blau wie sie darin rumblühen, blau wie sie darin rumblühen. Du brachst sie nun froh und frei dahin. Die Lüfte wehen wieder linder, und Moos und Gras wird neu und grün. Allein mit traurigem Gemüt
im Frühling von Franz Schubert, Text Franz von Schober. Hans Hotter war das, 1949 begleitet von Gerald Moore, der dann auch regelmäßige Klavierbegleiter von Fischer-Dieskau wurde. Und wir hören dieselbe Legato-Kultur, dasselbe sich hineinschmiegen in den Text, bei Hotter freilich um einiges direkter, pauschaler vielleicht auch. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, auf Fischer-Dieskaus Vorbild Hans Hotter hier gleich, und zwar zum direkten Vergleich, ihn selber folgen zu lassen. Dietrich Fischer-Dieskaus Aufnahme, gleichfalls mit Gerald Moore am Klavier, entstand 20 Jahre später als die von Hotter. Wir können hier zugleich auch die Fortschritte ablesen, die der Berliner Bariton in der Zwischenzeit gemacht hatte. Immer noch befindet er sich 1970 auf der absoluten Höhe seiner Kunst.
Du brachst sie um die kalte Rinde und rieselst froh und frei dahin. Die Lüfte wehen wieder linde, und Moos und Gras wird neu und grün. Allein mit traurigem Gemüte tritt ich wie sonst zu deiner Flut. Der Erde allgemeine Blüte kommt meinem Herzen nicht zu gut, kommt meinem Herzen nicht zu gut. Hier treiben immer gleiche Winde, kein Hoffen kommt in meinen Sinn, als dass ich hier ein Blümchen finde,
blau wie sie.
Du brachst hinum die kalte Rinde und rieselst froh und frei dahin. Die Lüfte wie Niederlinde und Moos und Gras wird neu und grün. Allein mit traurigem Gemüte dreht ich wie sonst zu deiner Flut. Der Erde allgemeine Blüte kommt meinem Herzen nicht zu.
Noch einmal am Bach im Frühling von Franz Schubert, diesmal mit Dietrich Sadiskau, 1970 begleitet von Gerald Moore, den wir vorher auch als Begleiter von Hans Hotter bei demselben Lied und in genau demselben Tempo erlebt hatten. Inzwischen hatte sich unüberhörbar was geändert bei Fischer-Dieskau selber. Der Babyspeck ist weg. An die Stelle satter Schlichtheit, wie wir es anfangs gehört hatten, ist eine Kultur der Nuancierung getreten. Preziose Farbwechsel und sozusagen das Singen mit gespitzten Lippen geben einen Eindruck vom vornehmen Bildungsgehalt dieser Lieder. Dieses Moment war zuvor noch nicht in diesem Maß anzutreffen gewesen und damit haben wir ein Element deutlich vor Ohren und Augen, das der Rezeption Fischer-Dieskaus auf die Dauer zu schaffen machen sollte, eine gewisse Bildungsbeflissenheit dieses Sängers. In Opernrollen wurde es ja schon bald üblich, dass man Fischer-Dieskaus Rigoletto zum Beispiel vorwarf, dieser Hofner habe inzwischen offenbar seinen Doktor gemacht oder dass sein Professor Dr. Dr. H.C. Falstaff sich vom naturwüchsigen Original allzu weit entferne. Fischer-Dieskau, mit anderen Worten, könne die eigene Intellektualität niemals abstreifen. Ich würde diesen Aspekt persönlich noch anders beschreiben. Das Problem beim Lied zumindest besteht meiner Ansicht nach nicht darin, dass der Sänger zu gelehrig wirkt. Das könnte man hinnehmen. Das Problem besteht darin und fängt dort an, wo sein Gesang mit den Jahren immer eine leicht belehrende Züge annahm. Mit Belehrung aber sollte das Kunstlied eigentlich nichts zu tun haben. Nun zum zweiten großen Vorbild Fischer-Dieskaus, dem Tenor Peter Anders. Auch er war älter als Fischer-Dieskau, 13 Jahre, aber ein Zeitgenosse. Aufgrund seines tragisch frühen Unfalltodes 1954 ist Peter Anders heute schon halb wieder vergessen. Schon in den 30er Jahren indes war er ein großer Radiostar gewesen. Die Aufnahme des Ständchens von Richard Strauss entstand 1942 mit dem Orchester des Deutschen Opernhauses, also heute Deutsche Oper, unter Leitung von Arthur Grüber. Fischer-Dieskau folgt gleich danach zum direkten Vergleich. Wir entfernen uns hier zeitlich noch wesentlich weiter. Die Aufnahme Fischer-Dieskaus ist von 1981. Es sitzt Wolfgang Sawallisch am Klavier, 40 Jahre jünger als die von Peter Anders. Während der Tenor noch durchaus Ähnlichkeiten mit dem Stil des jungen Fischer-Dieskau aufweist, hat sich dieser mittlerweile bei abnehmenden Ressourcen, könnte man sagen, fast ganz auf die Seite eines gebildeten, hier auch etwas zierig wirkenden Vortrages geschlagen. So wird das Lied, das Peter Anders noch frei von der Leber weggesungen hatte, nunmehr mit Nuancen überfüttert, könnte man sagen, der Vortrag wirkt schon beinahe zu raffiniert, womit mir, das ist das Ziel der Übung, auch zugleich über die Fehlentwicklung, wenn man so will, Fischer-Dieskaus ein bisschen was lernen oder sehen können.
Doch leise, mein Kind, um keinen vom Schlummer zu wecken. Kaum murmelt der Bach, kaum zittert im Wind ein Blatt an den Büschen und Hecken. Drum leise, mein Mädchen, das nicht sich regt, nur leise die Hand auf die Klinke.
wie treten Elfen so sacht, über die Blumen zu hüpfen. Flieg leicht hinaus in die Mondscheinnacht, zu mir in den Garten zu schlüpfen. Bring schlummern die Blüten am rieselnden Baum.
Zweimal das Ständchen von Richard Strauss, Text von Adolf Friedrich von Schack. Zuletzt Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton 1981, begleitet von Wolfgang Sawallisch am Klavier. Und davor, rund 40 Jahre früher, nämlich in Berlin des Jahres 1942, gesungen von einem von Fischer-Dieskau stark bewunderten, verehrten Sänger, auch Liedersänger, nämlich Peter Anders, einem Tenor, Orchester des Deutschen Opernhauses unter Arthur Grüber. Auch wenn sich das Belehrende bei dem hier späteren Fischer-Dieskau, das Preziose, etwas in den Vordergrund geschoben haben mag, bleibt er trotzdem ein hochgradig bewundernswerter und auch de facto bewunderter Sänger, unvermindert sein Publikum beliebt und das Bild des Liedes insgesamt stärker prägend als jeder andere. Nur, Jene gewisse Unmittelbarkeit, die wir in den frühen Aufnahmen noch hören konnten, die ist hier verloren. Diese beiden Aspekte sollten vielleicht nebeneinander gestellt werden können, wenn man sich heute nach 100 Jahren Fischer-Dieskau an ihn erinnert. Ich persönlich glaube, dass Fischer-Dieskau zwar alles Mögliche aufgenommen hat, mehr als jeder andere Sänger und sozusagen für Generationen im Voraus produzierend. Es kommt aber umso mehr darauf an, wo man ihn aufsucht und mit was man ihn hört, wenn man wirklich wissen will, worin dieser Mann unerreicht gewesen ist, wo man ihn aufsuchen sollte, und zwar im Liedgesang. Dazu lassen sich durchaus ein paar Takte sagen. Auf die Entstehungszeit der Aufnahmen kommt es durchaus an. Es gibt allerdings Ausnahmen. Hier ein Beispiel aus der von mir gemeinten allerbesten Zeit. Jägerlied, ganz kurz, aus den Mörike-Liedern von Hugo Wolf, Gerald Moore begleitet. Die Aufnahme stammt von 1957.
Zierlich ist des Vogels Tritt im Schnee, wenn er wandelt auf des Berges Höhe. Zierlicher schreibt Liebchens Liebe hart, schreibt ein Brieflein mir in ferne Land. In die Lüfte hoch ein Reiher steigt, da ein wieder Pfeil noch Kugel fleucht, tausendmal so hoch und so geschwind die Gedanken treue
Jägerlied Nummer 48 von Dietrich Fischer-Dieskau gesungen, aus den Mörike-Liedern von Hugo Wolf, 1957 in Zehlendorf aufgenommen, mit Dietrich Fischer-Dieskau begleitet von Gerald Moore. Bevor wir hier noch ein paar Takte Fischer-Dieskau-Hits vorführen, die er selber hier gespielt haben wollen würde, wo er sich also selber richtig gut fand, kommen hier die Nachrichten. Und wir, einem Brauch dieser Sendereihe folgend, suchen Fischer-Dieskau am anderen Ende der Skala auf, dort, wo selbst er vielleicht ausgeblendet werden darf, als Dirigent mit Siegfrieds Rheinfahrt von Wagner aus der Götterdämmerung. Bisschen spannungslos, bisschen unternuanciert. Dem Sänger wäre das nicht passiert. Schauen wir, wie weit Siegfried kommt.
Wagners Ring. 16 Stunden Weltendrama. Lorin Mazel hat sie verdichtet auf 75 Minuten zu einem Ring ohne Worte. Und alles ist drin. Alle Orchesterhits, alle Leitmotive, die ganze Parabel von Macht und Liebe. Das Deutsche Symphonieorchester Berlin führt das Opus nun auf, zusammen mit dem jungen finnischen Dirigenten Tarmo Peltokoski. Und dann strahlt Licht aus der Laterna Magica von Kaija Saariaho. Die Komponistin hat in Klang gefasst, was Regielegende Ingmar Bergman beschrieb. Das DSU und Dirigent Tarmo Peltokoski. Am Donnerstag, 20 Uhr in der Philharmonie Berlin und live auf Radio 3, wie es euch gefällt.
15 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer stellen gerade ihre Pläne für eine Olympia-Bewerbung vor. An der Präsentation im Olympiastadion nehmen unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner und Ministerpräsident Woidke teil. Das Olympiastadion soll demnach auch der wichtigste Austragungsort der Sommerspiele werden. Wettkämpfe in anderen Sportarten wie Rudern oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Im Gespräch für eine Bewerbung sind die Jahre 2036, 2040 und 2044. Die Grünen sind gegen das Vorhaben. Sie zweifeln an einer seriösen Finanzierung und daran, dass die Bevölkerung von den Investitionen profitiert. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann löst den langjährigen Präsidenten Parzinger ab. Kulturstaatsminister Weimer hat Ackermann als kluge Strategin gewürdigt. Mit ihr gäbe es eine Chance auf eine noch größere internationale Strahlkraft der Stiftung. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Parzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das Staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt.
Die Bundesanwaltschaft hat wegen Terrorermittlungen offenbar mehrere Objekte in Berlin und Brandenburg durchsuchen lassen. Dem Medienbericht zufolge ging es bei der Aktion auch um einen pro-russischen Verein in Berlin-Friedrichshain. Katharina Trümper, RBB 24.
Der Verein soll die Republiken Donetsk und Luhansk im russisch besetzten Teil der Ukraine mit Spendengeldern unterstützt haben. Diese werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Laut der Süddeutschen Zeitung liegen zwei Haftbefehle gegen Vereinsmitglieder vor, die aber nicht vollstreckt werden konnten, weil sich die Gesuchten in Russland aufhalten. Laut der Behörde wurde am Morgen auch ein Haus in Königs Wusterhausen durchsucht. Der Verdächtige soll illegale Warentransporte in die betreffenden Regionen organisiert haben.